Die DHV News vom 15. Januar 2026. Anhörung im Bundestag mit KanG, Telemedizin und Online-Apotheken. Mit freundlicher Unterstützung von KanGo, MedKan OneStop und Canazen. Herzlich willkommen bei den DHV News. Eine Vorbemerkung habe ich bezüglich unserer Spendenkampagne. Wenn dieses Video freitags online geht, dann wird die Spendenkampagne zu Ende sein. Jetzt ist aber Donnerstag, während wir hier drehen, der 15. Januar. Das heißt, jetzt läuft die Spendenkampagne noch. Noch können noch Spenden eingehen, per PayPal zum Beispiel. Und auch die Fördermitglieder, die letzten Tage überhaupt noch beigetreten sind, sind noch nicht in unserem Spendenbarometer drin. Die müssen jetzt nochmal eingebucht werden. Das heißt, das amtliche Endergebnis der Spendenkampagne kann ich euch erst nächste Woche berichten. Und dann kommen wir zum einen großen Thema dieser Ausgabe. Am Mittwoch, für mich gestern, für euch vorgestern, war im Gesundheitsausschuss des Bundestages die Anhörung zu Wakens Gesetz gegen Telemedizin. Sie will ja die Verschreibung von Cannabis auf Online-Plattformen Telemedizin verbieten und auch Online-Apotheken verbieten. Ihr kennt das Thema, ja, große Aufregung. Und das erste Mal, dass die neue Bundesregierung tatsächlich jetzt ganz konkret Rückschritte machen will, jedenfalls die Union. Und das ist ja auch schon lange in der Diskussion. Der erste Entwurf für dieses Gesetz ist schon über ein halbes Jahr alt. Und jetzt wird es aber halt heiß. Jetzt ist das Ganze im Bundestag angekommen und eben auch die Anhörung gelaufen. Ich war selbst mit dabei. Der komplette Mitschnitt meiner Beiträge sozusagen ist hier schon auf dem Kanal gelaufen. Ja, auch wie geschnitten Brot, die haben schon zigtausend Leute sich angeguckt. Ich habe 4 Fragen gehabt von 3 verschiedenen Fraktionen. War bombastisches Feedback. Auch dafür nochmal vielen Dank für alle, die da irgendwie tolle Kommentare reingeschrieben haben. Ja, und falls ihr das nicht mitbekommen habt, stellt sich die Frage, habt ihr den Kanal abonniert? Habt ihr die Glocke gedrückt? Nur dann bekommt ihr ja auf dem Handy zum Beispiel die Nachricht, dass wir ein neues Video hochgeladen haben. Dann hättet ihr es nicht verpasst. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal rein. Ist auch nicht so lang. Ja, immerhin 10 Minuten ungefähr habe ich im Prinzip von der anderthalbstündigen Anhörung gehabt, sozusagen. Insofern nicht schlecht. Und man merkt auch, dass viele verstanden haben, wie wichtig es ist, dass man eben auch Lobbyisten selber da hat. Ja, nicht nur die Apotheker, nicht nur die pharmazeutischen Unternehmen und so weiter und so fort, sondern ihr habt auch einen Lobbyisten da sitzen. Jedenfalls alle Fördermitglieder des Handverbands und auch die Spender sozusagen bezahlen mich ja für die Arbeit und dafür, dass ich da sitze. Wie fast alle, die da sitzen, die Fachleute von irgendwem bezahlt werden und die meisten eben mit wirtschaftlichem Interesse. Und bei mir ist eben ein bürgerrechtliches Interesse. Es gibt alle möglichen Infos zu dieser Anhörung auf einer Bundestagsseite, die ich euch verlinkt habe, also zum Beispiel auch der Gesetzentwurf. Und es ging auch um einen Antrag der AfD, da komme ich gleich nochmal drauf. Der ist da auch. Die geladenen Experten, also die ganze Liste, wer da alles ist, welche Verbände, welche Einzelsachverständigen und welche schriftlichen Stellungnahmen die abgegeben haben, auch darunter meine, findet ihr alles auf dieser Seite. So, jetzt ist natürlich, wollen wir euch da Videos zeigen davon. Ja? Also es gibt halt einen kompletten Videomitschnitt, der ist übrigens auch auf dieser Seite vom Bundestag da zu finden. Aber wir haben euch auch ein paar Ausschnitte erstellt. Martin hat die erstellt, muss ich dazu sagen. Ja, auch selbst ausgesucht, welche Ausschnitte er da relevant fand, zu welchen Themen und so weiter. Da komme ich gleich zu, aber 3 Punkte möchte ich selber ansprechen und darauf eingehen und so weiter. Wenn ihr nur die Ausschnitte sehen wollt, ja, nutzt die Sprungmarken, springt direkt dahin, spart euch mein Gelaber, wenn euch das nicht interessiert. Aber ich da glaube, einige wollen auch wissen, welche Eindrücke ich da hatte und wollte ein paar Punkte ansprechen. Vorweg vielleicht auch noch ganz interessant, dass ich wieder neben dem Alexander Peutz von der GdP, Gewerkschaft der Polizei, saß, der letzte Woche einer der Hauptprotagonisten in den DHV News war, weil er sich eben jetzt klar für Fachgeschäfte ausspricht. Konnte ich ihm gleich nochmal Feedback persönlich dazu geben. Das war ganz interessant, weil ich schon mal auch neben ihm gesessen habe in so einer Anhörung, als er noch nicht für Fachgeschäfte war. Naja, aber jetzt mal zu meinen 3 Punkten. Der eine, ich habe schon ein bisschen damit angefangen, nämlich die Transparenzgründe. Also das ist so eine Regel da im Ausschuss, ja, damit das irgendwie Jeder weiß sozusagen, wer in welches Horn tutet und warum. Man soll wirtschaftliche und finanzielle Interessen am Gegenstand der Anhörung vorher offenlegen, sozusagen. Ja, also geht sowieso jeder davon aus, dass man irgendwelche Interessen hat, wenn man da sitzt. Aber es soll eben dann auch transparent sein. Und deswegen fangen auch in den Videos fast alle Fachleute damit an zu sagen, ja, ob sie jetzt da so ein wirtschaftliches Interesse haben oder nicht. Und auch meine Ausschnitte gestern fangen damit an. Und da diese Ansage, ja, bitte sagt das mit der Transparenz am Anfang eurer Statements, nicht in dem Video vorkommt, dachte ich, ich erzähle das nochmal hier, weil sich vielleicht manche wundern, ja, wieso ich da irgendwas erzähle von wegen, ich werde von privaten Fördermitgliedern und Spendern finanziert und vertrete deren Interessen, bla bla. Das hat also genau diesen Hintergrund, ja, dass man das machen soll am Anfang. Worauf ich aber eigentlich raus will, ach so, genau, in meiner schriftlichen Stellungnahme steht auch noch was zu dem Thema Transparenz und wirtschaftliche Verflechtungen, auch zum Thema Firmensponsoren, die wir ja durchaus haben. Ich habe ja gerade eben am Anfang der News, habt ihr ja gesehen, unsere Diamantsponsoren sind alles drei Telemedizin-Plattformen. Aber auch wenn es Diamantsponsoren sind, machen die privaten Fördermitglieder und Spender 80% unseres Budgets aus. Die Diamantsponsoren und Firmensponsoren sind schönes Zubrot sozusagen, aber die kaufen Werbung und keine Lobbyleistung sozusagen. Und das sagen wir auch ganz offen, der Branchenverband Cannabiswirtschaft ist dafür zuständig, deren Interessen zu vertreten. Und diese Unternehmen unterstützen einfach so unsere Arbeit als Bürgerrechtsbewegung, weil sie ja Werbung davon sich versprechen, aber auch, weil sie unsere Arbeit wahrscheinlich einfach gut finden. However, ja, ich vertrete auf jeden Fall da Privatinteressen. Worauf ich aber eigentlich raus will und was ich krass fand, ja, wieso ich überhaupt das alles erzähle hier, der Vertreter der ABDA, der Dachverband der Apothekendachverbände, der hat gesagt, er hat kein wirtschaftliches Interesse am Thema. Das ist wirklich ein guter Witz, ja. Also er ist natürlich Angestellter des Verbandes, ja. Man kann das eben auch so interpretieren, aber man sagt, ja, ich persönlich, mir ist das ja egal, bin kein Besitzer einer Apotheke, ja, ich habe jetzt kein nicht mehr oder weniger Einkommen davon, ja, was hier beschlossen wird. Ich bleibe Angestellter dieses Verbandes sozusagen. Aber trotzdem hat der Verband selber natürlich massives wirtschaftliches Interesse und das merkt man auch sofort, weil eben die vor allen Dingen die stationären Apotheken vertreten und wollen, dass der ganze Umsatz eben in den Filialen gemacht wird und nicht irgendwo online. Ja, die wollen den Umsatz quasi haben von den Online-Apotheken, sind deswegen dafür, die Online-Apotheken zu verbieten. Das ist ja ziemlich offensichtlich. Und sagt dann eben aber kein wirtschaftliches Interesse. Ne? Das ist schon ulkig manchmal. Ja, da kann man nur den Kopf schütteln, wenn man das dann da hört. Andere Fachleute sind da auch sehr offen mit ihren Verflechtungen mit der Wirtschaft umgegangen. In vielerlei Hinsicht lässt sich das kaum vermeiden, wenn man da ein Experte ist sozusagen. Zum Beispiel auch Frau Müller-Wahl von der ACM hat gesagt, dass sie auch mit Unternehmen zusammenarbeitet, gelegentlich die berät oder so und da vielleicht auch Honorar gekriegt und hat eben auch transparent offenlegt sozusagen. Das war dann eher eine korrekte Antwort sozusagen. Also das mal nur so nebenbei. Der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte, ist der Drogenbeauftragte Hendrik Streeck. Und die Nachricht ist, der war anwesend. Ja, der war dabei bei der Anhörung. Und er ist ja auch drogenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Der ist ja auch Abgeordneter, also parlamentarischer Staatssekretär. Das ist so ein bisschen so eine Aufweichung von der Gewaltenteilung in diesen Positionen, weil der gleichzeitig im Parlament und in der Regierung sitzt. Also ein Bindeglied quasi. Und deswegen hat er für seine Fraktion eben auch Fragen gestellt. Also hat die meisten Fragen der Unionsfraktion gestellt. Und das ist auf jeden Fall eine angenehme Veränderung. Vor allen Dingen in Bezug auf die Vorgänger aus der Union. CSU allerdings in dem Fall, ja, Daniela Ludwig und Marlene Mortler, die vor Burkhard Blinert von der SPD also Bundesdrogenbeauftragte waren. Und die sind nie bei diesen Anhörungen gewesen. Die haben es ja nie blicken lassen. Ja, natürlich auch keine Fragen gestellt oder so. Ja, die haben einfach den Eindruck vermittelt, dass sie das gar nicht interessiert, was da besprochen wird. Wenn man nicht Mitglied des Parlaments ist, kann man ja auch sagen, ja gut, ich bin ja Regierung, da ist ja eine Anhörung des Parlaments, habe ich nichts mit zu tun. Aber ich glaube, die beiden waren tatsächlich auch Abgeordnete, haben da aber eben im Ausschuss nichts beigetragen und hatten keine Fragen. Insofern muss ich sagen, Streeck positiv aufgefallen, hat sich interessiert dafür, was die Experten erzählt haben und hat Fragen gestellt. Irritiert hat mich aber ein Punkt. Mehrere Experten haben gesagt, dass der zunehmende Umsatz der Telemedizin-Plattformen und Online-Apotheken den Schwarzmarkt reduziert hat. Logischerweise, ja, wenn 200 Tonnen mehr irgendwie über Apotheken jetzt vertrieben werden und der Konsum nicht wesentlich angestiegen ist, dann muss insgesamt der Schwarzmarkt kleiner geworden sein. Es mag jetzt sein, dass ein paar Leute zusätzlich Medizin jetzt probiert haben, die auch wirklich Patienten sind und nicht Genusskonsumenten sind. Aber vorher werden auch Patienten sich auf dem Schwarzmarkt versorgt haben. Ja, das ist also schwer zu trennen, weil die ja vorher gar keinen Zugang in vielen Fällen hatten zu medizinischem Cannabis und jetzt durch Telemedizin eben haben. Das heißt, auch die sind im Prinzip vorher auf dem Schwarzmarkt gewesen und der Umsatz damit reduziert jetzt den Schwarzmarkt. Eigentlich no-brainer, ja, aber das ist genau der Punkt, den viele irgendwie nicht wahrhaben wollen, ja, dass der Schwarzmarkt tatsächlich auch durch das Cannabisgesetz verringert worden ist. Eben vielleicht weniger als geplant durch die Anbauvereine bisher, mehr durch die Medical-Plattformen. Das kann man gut oder schlecht finden. Auf jeden Fall ist klar, dass der Schwarzmarkt kleiner geworden ist. Und Frau Müller-Wahl hat sich da auch auf den EcoCan-Bericht bezogen, auf den ersten Zwischenbericht der Evaluierung. Und daraufhin sagt Streeck:
Ja, nur ganz kurz, weil das vorhin zitiert wurde. Der EcoCan-Bericht sagt nichts über eine Verringerung des Schwarzmarkts bisher aus. Der Zwischenbericht durch das Medizinalcannabis. Aber wir reden nicht über Konsumcannabis hier gerade.
Ja, und da muss ich sagen, das ist schlicht falsch. Ich habe keine Ahnung, was ihn da geritten hat, da er überhaupt auf diese Sache eingegangen ist. Und dann mal eben so von der Seitenlinie raushaut, da im EcoCan-Bericht steht nichts dazu. Ich zitiere den EcoCan-Bericht. Der ist auch verlinkt in der Videobeschreibung, wie immer. Das Zitat haue ich euch auch rein, wenn das Zeichenlimit von YouTube das zulässt. In dem Bericht steht, auf Seite 93 beim Punkt Zusammenfassung der Entwicklung des Cannabismarktes, vorsichtige Schätzungen ergeben, dass in den 12 Monaten nach Inkrafttreten des KKNG 9-13% des Gesamtbedarfs durch Medizinalcannabis gedeckt werden konnten. Also 9-13% des vorherigen Gesamtbedarfs für medizinisches und Genusscannabis wird jetzt durch medizinisches Cannabis gedeckt. Also nicht mehr auf dem Schwarzmarkt verkauft. In dem Bericht wird auch klar, eine Schätzung der Größe des Schwarzmarkts beinhaltet sowohl medizinisches als auch nicht medizinisches Cannabis. Da gibt es lange Ausführungen in dem EcoCan-Bericht darüber, warum sie das so gemacht haben, welche Zusammenhänge das sind und dass eben auch viele Patienten sich vorher auf dem Schwarzmarkt versorgt haben, da das also gar nicht so richtig zu trennen ist in dem Fall, wenn man eben die Auswirkungen des gesamten Gesetzespakets auf den Schwarzmarkt betrachtet. Und da steht eben ganz konkrete Zahl, 9-13% gehen jetzt über die Apotheken, die vorher nicht über die Apotheken gingen, im Zusammenhang mit der Überschrift ja auch Entwicklung des Marktes. Naja, also für mich sehr eindeutig steht in diesem Bericht drin, dass MedCanG den Schwarzmarkt reduziert hat, warum auch immer Streeck da was anderes erzählt. So, und jetzt der dritte Punkt, auf den ich noch eingehen wollte. Ich habe schon den AfD-Antrag erwähnt. Der will nämlich, wie auch schon in vorherigen Legislaturperioden und Jahren, dass Cannabis als ganz normales Medikament behandelt wird. Klingt ja auch erstmal gar nicht so abwegig, ja, dass man sagt, was soll überhaupt das ganze Sondergedöne irgendwie für Cannabis? Sollen die doch einfach wie alle anderen Medikamente auch die Zulassungsverfahren durchlaufen? Ja, also wenn irgendeine Pharmafirma irgendeine Pille auf den Markt bringen will, müssen die ja auch aufwendige Studien durchführen, sozusagen müssen nachweisen, dass es wirklich was bringt bei der Linderung der Symptome oder bei der Krankheit und dass die Nebenwirkungen im Rahmen sind sozusagen. Und das gibt es halt in dem Umfang bei Cannabis nicht. Und deswegen kann man auch sagen, na gut, wenn es das nicht gibt, ja, dann ist halt nicht genug Evidenz und deswegen gibt es halt kein Cannabis sozusagen. Und so argumentieren auch viele, zum Beispiel auch der Präsident der Bundesärztekammer in der Anhörung. Nur, das ignoriert im Prinzip das Problem, dass wir es hier mit einem Naturprodukt zu tun haben, das kaum patentierbar ist. Und dadurch sind diese enorm hohen Kosten einer solchen Arzneimittelstudie, placebo-kontrollierte Doppelblindstudie mit Kontrollgruppe und allem Schnickschnack, das kostet Millionen. Und dann auch noch bei der großen Bandbreite der Anwendung von Cannabis als Medizin ist das gar nicht stemmbar. Zumal man auch jede einzelne Sorte mit jeder einzelnen Krankheit kombiniert mit so einer millionenteuren Studie verbinden müsste. Das funktioniert nicht, ja, das gibt es so nicht in dem Umfang, weil eben auch niemand das einpreisen kann, mangels Patentierung. Ja, sonst könnte man die Preise dann entsprechend, wenn man der Einzige wäre, der das dann vertreiben darf, einpreisen, dann wird es halt teurer, ne, und die Studie dadurch finanziert. Aber gut, Cannabis ist halt nicht patentierbar so ohne weiteres und deswegen macht es eben keiner. Und deswegen gibt es letztendlich dieses besondere Cannabis als Medizingesetz in der ersten Version von 2017, wo es ja schon losging. Und die Evidenz ist immerhin groß genug, schon seit den Nullerjahren gewesen, dass Gerichte reihenweise Patienten Recht gegeben haben, dass sie ein Recht auf Cannabis als Medizin hatten, die ihre Krankengeschichte genau dokumentiert haben, die genau gezeigt haben, schwere Erkrankungen, austherapiert, kein anderes Medikament hilft, Cannabis hilft. Davon waren die Gerichte bis auf die obersten Ebenen so überzeugt, dass sie das Bundesinstitut für Arzneimittel gezwungen haben, diesen Patienten Ausnahmegenehmigungen zu erteilen für die Nutzung von Cannabis als Medizin und auch für den Bezug von medizinischem Cannabis über die Apotheken. Und wo dann die Krankenkassen nicht zahlen wollten und die Patienten das nicht selber sich leisten konnten, wurde den Leuten sogar der Eigenanbau genehmigt. In, ich glaube, 3 verschiedenen Urteilen. Und daraufhin kam dann das Gesetz von 2017, wo Cannabis als Medizin eben dann mit einem Sondergesetz geregelt worden ist. Das heißt, dieser Antrag der AfD oder die ganze Diskussion immer wieder, ja, soll doch Cannabis das normale Zulassungsverfahren durchlaufen und wenn es das nicht tut, dann wird es halt verboten, ja, dann gibt es eben kein Cannabis als Medizin. Das wäre sogar rechtswidrig, weil es gegen diese Urteile von damals verstoßen würde. Die Evidenz ist gut genug und groß genug, um die Wirkung von medizinischem Cannabis anzuerkennen, und zwar bei einer Vielzahl von Krankheiten. Das war dann vor dem Gesetz 2017 so, dass es BfArM 1000 Ausnahmegenehmigungen erteilt hatte, zu dem Zeitpunkt insgesamt, für ungefähr 60 verschiedene Krankheiten, die ja, von Augeninnendruck, Glaukom, Reizdarm, die klassischen Schmerzsachen und so weiter, ADHS, ja, ganz unterschiedliche Sachen, wo auch das BfArM letztendlich ausreichend Evidenz gesehen hat für die Anerkennung von Cannabis als Medizin. Das ist als Vorgeschichte sozusagen, auch jetzt mit Blick auf dieses Medkan-G, vielleicht für viele nochmal ein wichtiger Hintergrund, weil es gibt ja kein Ibuprofen-Gesetz oder Tilidin-Gesetz oder irgendwas, sondern nur ein Cannabis-Gesetz. Und jetzt wisst ihr nochmal, warum eigentlich. So, aber jetzt kommen wir zu den Ausschnitten, die Martin für euch zusammengestellt hat. Und es fängt an mit den Aussagen, die sich pro Telemedizin und Versand positioniert haben.
Das Entscheidende für uns ist das jegliche Möglichkeit für Patientinnen und Patienten auch über eine Videosprechstunde eine Verschreibung zu erlangen, zu begrüßen ist. Und wenn es hier durch Absicherungsmaßnahmen wie EID oder Postident oder welche Verfahren es dort gibt, sichergestellt werden, ist das natürlich absolut zu begrüßen.
Zusammengefasst würde ich sagen, eine Videosprechstunde mit qualifizierter Identitätsprüfung, wie von Ihnen genannt, EID oder Videoident, ist auf jeden Fall ein gängiger und alternativer Weg, der den persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt sicherstellen kann. Denn das Wort persönlich sollte man an dieser Stelle auch in einer Videosprechstunde bei Echtzeit für gegeben achten. Danke. Danke.
Beim Versandverbot sehe ich eigentlich keinen wichtigen Grund, das zu machen. Also es wird im Gesetz gesagt, es soll mehr Beratung durch Apotheker geben. Gleichzeitig wird aber gesagt, im Handlungsbedarf, es gibt keinen vermehrten Handlungsaufwand für die Apotheker. Für Patienten wird gesagt, es gibt keine vermehrten Kosten, obwohl die vermehrten Kosten offensichtlich sind, weil natürlich, wenn man sich die Medikamente nicht mehr zuschicken kann, wohnt im ländlichen Raum, die nächste Apotheke, die einigermaßen gut bestückt ist, was Cannabis angeht, ist 100 Kilometer, 50 Kilometer entfernt, natürlich ist das mit Mehrkosten verbunden. Eine Verknappung, wenn man die Telemedizin herunterfährt und sagt, ausschließt, das ist die andere Seite der Geschichte, führt auch zu einer Verknappung im Bereich Versorgung mit Cannabisarzneimitteln.
Der Verband der cannabisversorgenden Apotheken sieht das sehr kritisch, den Versandhandelsverbot. Es geht hier um Vorortapotheken, um deutsche Vorortapotheken mit einer Versandhandelserlaubnis, die sich auf die Versorgung mit Medizinalcannabis spezialisiert haben. Es gehört dazu wirklich ein sehr, sehr gutes Fachwissen. Dieses Fachwissen ist nicht ohne weiteres in jeder Vorortapotheke vorhanden. Zusätzlich haben wir ein massives Apothekensterben. Wir haben im ländlichen Raum teilweise gar keine Apotheken mehr. Das heißt, man würde dann immobilen Patienten zumuten, weite Wege zurückzulegen, um sich mit ihrer Medizin zu versorgen.
So, und passend dazu haben wir natürlich auch noch Kontra-Telemedizin und Online-Versand von Cannabis.
Bei Risikopopulationen wie zum Beispiel unter 25-Jährigen oder Personen mit psychischen Vorerkrankungen wirklich sehr gründlich geguckt werden muss und da ein persönlicher Arztkontakt wichtig ist, auch nicht nur in der Videosprechstunde, sondern wirklich persönlich physisch vor Ort, weil der persönliche Eindruck da in der ärztlichen Arbeit unverzichtbar ist, um Verwahrlosungstendenzen, kognitive Einschränkungen, beginnende Psychosen und so weiter zu erkennen. Das erkennt man vor allem eben zum Beispiel als Schmerzmediziner nicht so einfach über die Webcam. Deswegen ist es wichtig, dass da der persönliche Arztkontakt besteht. Und grundsätzlich ist da, wenn es eben so eine ja, Ultima Ratio-Behandlung ist, eine häufige Kontrolle wichtig wäre.
Also wir reden jetzt von chronischen Patienten, von Menschen, die wirklich auch somatisch nachgewiesene starke Leiden haben. Ja, also nur, dass wir gar kein Fragezeichen hier haben. Für die ist es extrem wichtig, dass diese Errungenschaften bleiben und dass jetzt nur nachjustiert wird. Dass also bitte nicht das Kind mit dem Bade ausgegossen wird, sondern dass nachjustiert wird. Wir sehen die Hauptnachjustierung ja auch in diesem persönlichen Arztkontakt. Wir begrüßen den deswegen ausdrücklich und das, obwohl wir damit eigenen Mitgliedern und anderen Patientinnen und Patienten zumuten, dass sie teilweise auch mal persönlich sich irgendwo hinbewegen müssen, was für viele schwierig ist.
Aber es ist ganz wichtig, dass man die Risikoprüfung für so ein individuelles Heilverfahren als Ultima Ratio nicht einem automatisierten Online-Verfahren oder gar einem Fragebogen überlässt. Weil wer so handelt, handelt nicht ärztlich, sondern gewerblich.
Es handelt sich um eine absolute individuelle Form von Therapie. Und die Individualität der Situation muss angemessen dokumentiert sein. Und ist nicht gegeben, wenn ich irgendwelche Kreuzchen auf standardisierte Fragebogen gemacht habe.
Was das Medizinalcannabis betrifft, sind die Maßnahmen aus unserer Sicht zu befürworten. Nichtsdestotrotz die Aussagen, was die Telemedizin, den Erstkontakt mit dem Arzt betrifft, da schließen wir uns an.
So, der nächste Punkt, den Martin da zusammengestellt hat, da wäre ich jetzt gar nicht so auf die Idee gekommen, aber es wurde von vielen angesprochen, nämlich das Thema Werbung.
So, wenn mein Kind nachmittags die Schule verlässt, dann steht das mit 100 anderen Kindern an der Haltestelle und direkt gegenüber von dieser Haltestelle befindet sich ein Kiosk mit einem großen Bildschirm im Schaufenster und dort läuft in Dauerschleife Werbung für Cannabis-Plattformen. Und das ist die Realität. Zwischen Pausenhof, Schulbus werden da hochpotente Substanzen als Lifestyle-Produkt präsentiert. Und wenn Medizinalcannabis wie ein Kinofilm beworben wird an der Bushaltestelle, dann zeigt das, was den Anbietern wichtig ist, nämlich den Absatz zu erhöhen.
Und den Hauptansatz sehen wir tatsächlich in der Werbung. Die jetzigen Vorschriften im Heilmittelwerbegesetz sind zwar da, aber in einer kommerziellen Abwägung gehen offensichtlich immer noch viele Unternehmen hin und sagen, das preisen wir ein. Und das heißt, wir fordern hier dringend und haben auch einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorgeschlagen, eine Abschöpfung der Gewinne. Nur dann lohnt sich gar keine Abwägung mehr, könnte das sich für mich lohnen, das Gesetz einfach zu missachten. Und dann bricht auch zusammen, dass dieser öffentliche Kontrollverlust, ja, also die Werbung an der Haltestelle, aber auch jeder, der einmal da irgendwo was bestellt hat, wird bombardiert mit E-Mails.
Das Thema Werbung ist hier schon mehrfach angesprochen worden als Problem. Wir Grüne sehen das auch, allerdings nicht nur auch für medizinisches Cannabis, sondern auch für andere verschreibungspflichtige Medikamente sieht man immer wieder Werbung. Da werden offenbar gezielt auch Gesetzeslücken tatsächlich genutzt.
Medizinisches Cannabis ist verschreibungspflichtig und für verschreibungspflichtige Arzneimittel ist Werbung an Laien verboten. Bedeutet nach 10 HWG, man darf nur gegenüber den Fachkreisen, das heißt Ärzte und Apotheker insbesondere, werben. In der Praxis sehen wir trotzdem sehr aggressive Werbeverstöße, insbesondere durch Telemedizin-Plattformen gegenwärtig. Gerichte haben exakt solche Werbeformen bereits explizit, allerdings auch als rechtswidrig eingestuft, weil der Absatz im Vordergrund steht und eben nicht nur nüchtern sachliche Informationen verbreitet werden. Unterm Strich, das Problem ist an und für sich kein regulatorisches, sondern wir haben eigentlich ein kalkuliertes Rechtsbruchproblem beziehungsweise ein Vollzugsdefizit der bereits bestehenden Gesetze. Meiner Meinung nach ist, wenn wir das Vollzugsdefizit abstellen würden, ließe sich der Missbrauch durch den Vollzug der vorhandenen Gesetze weitgehend in den Griff kriegen, ohne übermäßig in Patientenrechte einzugreifen.
Und wir würden uns eben dafür aussprechen, dass, dass es noch die Werbeverbote deutlicher durchgesetzt werden können. Also falls es da Regelungen braucht für die Polizei, dass die eventuell noch mit aufgenommen werden.
Wo wir besser werden müssen, ist quasi das Werbeverbot durchzusetzen. Das ist vorhin schon angeklungen. Wir haben hier ein ganz klares Vollzugsdefizit. Warum? Das hat mit der Personalsituation der Polizei des Bundes und der Länder zu tun.
Ja, und zu dem Thema Werbung für medizinisches Cannabis habe ich auch noch einen Artikel in der Videobeschreibung für euch über ein ganz frisches Urteil, dass nämlich eine Telemedizin-Plattform nicht mit dem Rapper Sido werben darf. Ist ein Verstoß gegen dieses Werbeverbot für medizinisches Cannabis. Und entsprechend haben ja auch die Experten da gesagt, es ist gar nicht nötig, dafür irgendwie Gesetze zu verschärfen. Es ist verboten, für Cannabis als Medizin zu werben. Und es gibt nur ein Durchsetzungsdefizit. In dem Fall aber zum Beispiel haben die Gerichte halt gehandelt und der Firma untersagt, diese Werbung weiter durchzuführen. So, und dann hat Martin nochmal was zusammengeschnitten, speziell von der Expertin von der ACM, Müller-Wahl.
Cannabis-Arzneimittel sind ja mittlerweile Teil der Versorgung geworden. Nicht in der breiten Fläche, aber für viele, die das häufiger einsetzen. Und Cannabis-Arzneimittel haben ein gewisses Abhängigkeitsrisiko, aber wir kennen viele Arzneimittel, die ein deutlich höheres Abhängigkeitsrisiko haben. Und insofern denke ich eigentlich, wir brauchen gar keine Sonderregelungen für ein spezifisches Medikament, sondern der Vorredner hat es ja auch schon gesagt, es wird hier so ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Wir wollen ja eigentlich an der medizinischen Versorgung gar nichts verändern und sehen, glaube ich, da gar keinen richtigen Bedarf. Wir wollen nur verhindern, dass sich Freizeitkonsumierende über diese Telemedizin-Plattform Cannabis beschaffen. Und von daher, glaube ich, müssen wir vorsichtig sein, starke Nachteile für Patienten und Patientinnen zu schaffen, wo wir eigentlich ein ganz anderes Problem lösen wollen. Menschen, die Cannabis konsumieren wollen, dies tun. Und ich glaube, kein Gesetz auf der Welt kann das verhindern. Und wenn wir jetzt ein wenig zurückblicken, sehen wir, dass das Verlassen der Verbotspolitik dazu geführt hat, dass Menschen legale Zugangswege bevorzugen und wünschen. Das haben die ersten Ergebnisse der EcoCare-Studie aus Hamburg gezeigt. Und das hat auch eine Umfrage von Herrn Professor Verse aus Frankfurt gezeigt. Das heißt also, Menschen wollen legale Zugangswege und nutzen sie auch. Im Moment leider, und da sind wir uns ja alle einig, auf einem Wege, den wir nicht primär wünschen, über diese Telemedizin-Plattformen. Wenn wir das jetzt wieder abstellen, werden Menschen weiterhin Cannabis nutzen und dann werden sie wieder auf den illegalen Markt gehen. Ich glaube, das ist ganz zweifelsfrei und eindeutig, weil da kommen wir ja auch her. Und ich würde immer sagen, je mehr illegaler Markt, desto weniger Jugendschutz. Das heißt also, das ist in meinen Augen der falsche Weg, wenn wir Jugendschutz priorisieren wollen.
Jetzt bleibt mir noch die Frage, wie geht es jetzt weiter? Das wollen natürlich viele wissen. Wird da jetzt schon was beschlossen oder nicht? Bei so einer Anhörung wird erstmal gar nichts beschlossen. Da diskutieren auch die Politiker gar nicht, machen keine Abstimmung, sondern fragen nur. Da stehen die Experten im Vordergrund. Anders als zum Beispiel bei der Einbringung des Gesetzes im Bundestag, wo wir auch Anfang, in Mitte Dezember darüber berichtet haben, die Reden gezeigt haben, ja, Göpina mit einer flammenden Rede. Aber hier waren es eben nur die Fragen an die Experten, die von der Politik kamen und der Rest wird später besprochen. Und wie es jetzt weitergeht, kommt eben darauf an, ob sich Union und SPD einigen können und auf was. Ja, also erstmal ob vor allen Dingen und wie lange das Ganze dauert. Wenn die sich nicht einigen, passiert gar nichts. Ja, das ist auch eine theoretische Option. Ne? Die Positionen sind relativ weit auseinander. Die SPD-Fraktion will nicht die Telemedizin einschränken, auch nicht den Online-Versand und die CDU schon. Und kann man nur eben hoffen, dass die SPD hart bleibt an dem Punkt, stabil bleibt. Übrigens, unsere Mail-Aktion läuft auch immer noch. Findet ihr auf handverband.de im Slider, wer da noch nicht mitgemacht hat, kann auch nochmal seinem Abgeordneten vor Ort aus dem Wahlkreis, den Wahlkreiskandidaten, eine E-Mail schreiben, ja, mit Postleitzahl eingeben und dann nochmal sagen, hier bitte diese Einschränkungen nicht durchführen. Also, wenn die sich auf gar nichts einigen, passiert auch nichts. Ja, theoretisch möglich oder wäre auch möglich, dass die so lange diskutieren, bis, was weiß ich, die Ampel kaputt geht, sich über das Bürgergeld totstreitet oder irgend sowas, ja, wie das ja bei der Ampel auch war, ne, dass eben jetzt auch die Große Koalition sich in der Art irgendwie zerlegt vor dem Ende der Legislaturperiode und gar nichts beschlossen wird. Ja. Kann sein, ja. Ist offensichtlich ein schrittiges Thema. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt hier jedenfalls, an dem Thema würde es jedenfalls nicht liegen, ja, dass die irgendwie kaputt geht, die Koalition. Die werden schon versuchen, sich auf irgendwas zu einigen. Und ein paar Sachen zeichnen sich auch ab, habe ich ihr auch schon öfter gesagt. Also ein verpflichtendes Arztgespräch bei der Verschreibung von Cannabis als Medizin, das wird kommen. Da sind sich alle Fraktionen einig. Da sagt niemand, sagt, dass das gut ist, wenn man das Rezept nur selber zusammenklicken kann, ohne ein Gespräch. Aber die SPD sagt genauso wie Linke und Grüne, das muss auch online gehen, so ein persönliches Gespräch. Und auch den Online-Versand wollen sie nicht einschränken. Deshalb gehe ich davon aus, nach wie vor, dass es zu irgendwelchen Kompromissen kommen wird. Eben wie zum Beispiel die verpflichtende Online-Beratung, aber vielleicht auch noch ein paar andere. Zum Beispiel gestern ist ganz neu aufgekommen das Thema Identifikationsverfahren. Ob nicht ein Online-ID-Verfahren mit Ausweis zeigen, Gesicht zeigen und so. Viele haben das mittlerweile schon mal durchgezogen, vielleicht für irgendwelche anderen Sachen, wo man es auch braucht. Damit es eben zumindest keine anonyme Bestellung wird. Ja, zumindest ein wirklich persönliches Gespräch mit einer echten Person stattfindet, sozusagen. Die Idee steckt dahinter. Okay, das wäre jetzt im Prinzip ja auch kein totaler Hals- und Beinbruch sozusagen. Dann macht man das halt mal sozusagen. Ne? Wenn das nur einmal nötig ist sozusagen. Okay, und die wissen, dass sie wirklich mit der Person zu tun haben, ist halt auch nicht das Schlimmste, was passieren kann. Aber diese Art von Kompromissen würde ich erwarten, die da jetzt noch kommen. Aber ich hoffe eben, dass die SPD da stabil bleibt und nicht diese ganz grundsätzlichen Einschränkungen kommen. Mehr dazu kann ich euch dann erzählen, wenn es soweit ist. Folgt uns gerne auf den sozialen Medienkanälen, dann kriegt ihr halt alles mit. Ein paar Medienberichte in der Videobeschreibung findet ihr auch noch, auch mit DHV-Bezug. Wir sind also auch zitiert worden. Pressemitteilungen haben wir übrigens auch noch rausgegeben zum Thema Anhörung am Mittwoch. Und wir werden da auch an einigen Stellen zitiert. Natürlich auch mit der Aussage, ja, wenn ihr was dagegen habt, wenn auch normale Genussmittelkonsumenten da sich solche Rezepte besorgen, dann müsst ihr halt Fachgeschäfte machen, ja, und zumindest bei den Modellprojekten vorwärts kommen, damit es eben eine Alternative gibt. Ja, wenn es keine Alternative gibt, ja klar, gehen Leute dann da auch solche Wege, um sich vom Schwarzmarkt zu lösen. Das ist ja dann auch nur ein Ausdruck dessen, dass man reguliertes Zeug haben will, ja, und auch versteuertes Zeug und so weiter, ne, eben kein gepanschtes und verdrecktes und so weiter. Und ja, wenn man schon der Meinung ist, Cannabiskonsum ist moralisch nicht verwerflich, die Konsumenten sollten nicht kriminalisiert werden, dann muss es auch irgendwo herkommen und nicht jeder kann selbst anbauen. Also die Diskussion um Fachgeschäfte geht weiter. Jetzt habe ich noch Ortsgruppenfunk und zwar zwei kurze Nachrichten. Einmal war letzten Montag theoretisch der Prozess gegen unsere Ortsgruppe in Halle vor dem Landgericht in Halle wegen Stecklingen, wo wir ja klären wollen, dass Stecklinge keine Pflanzen sind, insofern Vermehrungsmaterial und legal sowohl zu vertreiben sind, in dem Fall auch zu verschenken an Erwachsene, wie die Ortsgruppe das gemacht hat auf dem Marktplatz. Und aber auch, wenn man selber anbaut, zusätzlich zu drei blühenden Pflanzen, erwachsenen großen Pflanzen sozusagen Stecklinge durchaus zusätzlich gezogen werden dürfen. Leider ist der Prozess ausgefallen wegen Schneechaos. Unser Anwalt ist von Frankfurt aus da nicht rechtzeitig angekommen, sodass der Prozess auf Anfang März verschoben werden musste. Mehr dazu also dann. Ein paar Bilder haben wir trotzdem. Und wolltest du ein Video auch zeigen oder nur Bilder?
Video.
Dann Video. Das war also ein nettes Klassentreffen sozusagen, immerhin. Ja, also das sind Leute von Freiburg aus angereist, morgens um 4 losgefahren und dann fällt der Prozess aus. Das war natürlich echt ein bisschen bescheuert. Aber manchmal ist es eben so, viele haben unter dem Schneechaos gelitten und unter dem Bahnchaos während dieser Tage jetzt zuletzt. Egal, wir kommen wieder nach Halle und machen dann an der Stelle weiter. Eine traurige Nachricht habe ich noch Und zwar ist der ehemalige Sprecher unserer Ortsgruppe in München, Clemens Horn, verstorben. Das hat ziemliche Schockwellen ausgelöst, sozusagen unter auch den anderen Ortsgruppen, Aktivisten und allen, die ihn gekannt haben. Er war wirklich ein quirliger Aktivist, einer unserer Top-Aktivisten sozusagen, immer vorne dabei. Fällt einem nicht mehr viel zu ein, also auch gerade, weil er eben noch einer von den Jüngeren auch war. Naja, bleibt nur Beileid an alle Angehörigen, Freunde und so weiter zu sagen und ja, ihn in guter Erinnerung zu behalten. Sind wir bei zwei Ortsgruppenterminen, die noch kommen. Einmal in Oldenburg der Dübeldienstag am 20.01. 18 Uhr und in Heidelberg der offene Hanftisch der Ortsgruppe auch am 20.01. 19 Uhr. Das war's. Unterstützt den Hanfverband, damit wir auch weiter für euch in der Anhörung sitzen und in eurem Sinne Fragen beantworten und damit es die News weitergibt und so weiter und so fort. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend.